Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Café Smartmouth. Mein Name ist Thomas Engel, ich bin Kommunikationsstudent an der FH Wien der WKW und darf an der SFU meinen ersten Podcast gestalten. Der Name Café Smartmouth ergibt sich daraus, dass ich zwei große Leidenschaften habe. Die eine ist der Kaffee und die andere ist das Sprechen. Und wie der Begriff Smartmouth eigentlich auch sehr gut beschreibt, habe ich nicht immer zu allen Dingen wahnsinnig viel Ahnung. Und dadurch hat sich da jetzt für mich die Gelegenheit aufgetan, an der SFU eine Art akademische Reise zu unternehmen, was komplettes Neuland für mich ist, wo ich die ganzen großartigen Menschen, die an der SFU arbeiten und unterrichten, zu Themen unterrichten kann, zu Themen befragen kann, die mich interessieren, aber glaube ich auch von großem allgemeinen Interesse sind. Und so freut es mich, dass ich heute eigentlich einen richtigen Profi bei mir habe, der selber auch zwei Podcasts gestaltet oder zumindest mitgestaltet. Und zwar danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und herzlich willkommen, Ralf Janik.
Ja, hallo.
Ich habe mir da ein paar Eckdaten aus deinem Lebenslauf ein bisschen herausgeschrieben. Es ist sehr selektiv, weil da könnte ein ganzes Buch wahrscheinlich auch wieder füllen. Buch ist auch ein gutes Stichwort, dazu kommen wir dann auch gleich. Ich habe mir rausgeschrieben, geboren 1986 in Wien. Die zwei Podcasts, die ich vorher kurz angesprochen habe.
85, das steht irgendwo im Internet falsch und deswegen steht es bei Google.
Ja.
Wäre eh gern ein Jahr jünger, aber ich bin es leider nicht. Aber kann ich nicht vorwerfen, das steht genauso auf Google. Google hat da irgendeine Information genommen und die steht jetzt in diesem Personenpanel oder wie das heißt. Ja, fangen wir schon fast mit der Folge an, aber das Interessante daran ist ja, dass quasi eigentlich dann Google die echte Realität wird, weil das viel mehr Menschen sehen als die Leute, die das wirkliche Geburtsjahr wissen.
Stimmt.
Wenn man sich's mal so durchdenkt. Also kann Google quasi unsere eigene Realität ersetzen, weil Google die Reichweite hat. Also philosophisch gefragt. Aber ich will nicht zu weit vorgreifen.
Das Thema der heutigen Sendung ist ja die Neutralität Österreichs. Und ich habe dich dazu eingeladen, weil du ja Rechtswissenschaftler bist, was auch aus deinem Lebenslauf logischerweise dann auch hervorgeht. Also ich habe mir aufgeschrieben, das Studium in Rechtswissenschaften, sowohl in Wien als auch in Madrid, dann ein Studium in internationalem Recht in Amsterdam. Dein Doktorat hast du mit Auszeichnung an der Uni Wien in der Fakultät für Rechtswissenschaften gemacht.
Und sogar die Auszeichnung wird erwähnt.
Ja. Natürlich, ja, sicher. Also ich finde, Erfolge sollten erwähnt werden und erwähnt bleiben. Im Zuge deines Doktorats hast du eine Dissertation über das Zusammenspiel zwischen den humanitären Interventionen und Regime Change aus Sicht des Völkerrechts geschrieben, bei Manfred Nowak, der ja auch bei der UN und beim Ludwig-Boltzmann-Institut tätig war. Du warst dann auf der Universität Wien, warst du Universitätsassistent im Völkerrecht und internationalen Beziehungen, Projektassistent auch an der Uni Wien unter der Leitung von August Reinisch in International Law Through the National Prism.
Ja, genau. Also wie das Völkerrecht durch Staaten und deren Gerichte gesehen wird, weil da wird es ja umgesetzt.
Und im Konkreten The Impact of Judicial Law. Und Forschungsassistent an der Universität Amsterdam warst du dann auch noch unter anderem. Genau, mittlerweile bist du ja Assistent für internationales Recht an der SFU und unterrichtest auch sowohl Wirtschaftsvölkerrecht als auch Menschenrechte.
Ja.
Und bist aber externer Lehrbeauftragter der Universität Wien an der Fakultät für Rechtswissenschaften und Wirtschaftswissenschaften. Also das ist einmal so zusammenfassend. Und was mich sehr, sehr interessiert hat eigentlich auch bei der Recherche ist, du beschäftigst dich in deiner Forschung sowohl mit bewaffneten Konflikten als auch damit einhergehend mit Menschenrechten, aber auch mit internationalem Wirtschaftsrecht und Völkerrecht. Und dann, was ich auch sehr spannend fand, unter ganz vielen, das ist aber auch wieder eine Selektion, Thinktanks, so fasse ich das einmal zusammen. Du bist da bei der European Society of International Law, bei der Vienna Doc Academy, oder?
Doctoral Academy.
Doctoral Academy.
Als Alumnus quasi.
Alumnus, okay. Wahrscheinlich das Spannendste ist aber deine Tätigkeit als wirtschaftswissenschaftlicher Beirat des Bundesministeriums für Landesverteidigung, was für mich heute am spannendsten ist, wo wir über die Neutralität Österreichs sprechen, da das ja eine Diskussion ist, die wir sind jetzt heute am 7. März hier an der 2023, da in der SFU, und in den letzten Wochen, aber eigentlich konkret schon seit über einem Jahr, wurde diese Diskussion ja wieder ein bisschen befeuert, nachdem ja, ich fasse es einmal zusammen, unter Putins Krieg, den er da losgetreten hat in der Ukraine, der ja dazu geführt hat, dass man in Österreich wieder oder in ganz Europa eigentlich wieder umdenken musste, da ja irgendwie auf einmal ein normaler, herkömmlicher Krieg, der davor lange undenkbar galt, zumindest in Europa, wieder Realität geworden ist. Und das hat ja dann irgendwie dann auch wieder dafür gesorgt, dass man sich da vielleicht auch ein bisschen mehr Gedanken macht. Und zwar im Zuge dessen habe ich mir da das erste Mal eigentlich in meinem Leben, was mich dann auch zum Teil schockiert hat, genau dieses Gesetz der Neutralität aus dem Jahr 1955 durchgelesen und würde das ganz gerne mal nur so umschreiben und dich dann bitten, mir zu erklären als Laien, was da jetzt wirklich drin steht, weil das zum Teil eher nicht so geschrieben ist, wie sozusagen wir jetzt irgendwie 70 Jahre später unbedingt miteinander reden oder so. Und zwar, der Artikel 1 besagt, zum Zwecke der dauernden Behauptung seiner Unabhängigkeit nach außen und zum Zwecke der Unverletzlichkeit seines Gebietes erklärt Österreich aus freien Stücken seine immerwährende Neutralität. Österreich wird diese mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln aufrechterhalten und verteidigen. Das ist für mich ein großer Batzen an schön formulierten Passagen.
Ja, du hast etwas gemacht, was wahrscheinlich ganz viele Österreicher nicht machen, was ich absolut nachvollziehen kann, weil Gesetze sind jetzt nicht unbedingt die erbaulichste Lektüre. Du hast dir das Gesetz im Original angeschaut und das halte ich für allgemein sehr wichtig. Das ist auch der Grund, warum viele von meinen PowerPoint-Folien furchtbar aussehen, weil ich den gesamten Gesetzestext sehr gerne auf Folien klatsche. Das ist zwar im ersten Moment ein bisschen erschlagend, weil man sich denkt, da steht jetzt so viel, aber ich exerziere dann mit den Studenten und Studentinnen solche Texte dann durch und sage, was heißt dieses Wort? Was heißt jenes Wort? Was ist der Kontext? Und der Kontext damals war, dass dieses Gesetz eben nicht nur rein technisch ist, sondern auch politisch. Warum politisch? Weil man da eben einerseits betont aus freien Stücken, das war ganz, ganz wichtig, um zu sagen, das wird uns nicht aufgezwungen durch die Alliierten, sondern das machen wir freiwillig, ist bis heute wichtig. Weil wenn es nicht freiwillig wäre, könnte man jederzeit sagen, das wollten die damals von uns, aber wir sind ein freies, souveränes Land, wir dürfen das ändern, wir wollen das ändern, gerade weil es uns aufgezwungen wird. Wir haben ja alle bei der Pandemie gemerkt, wie Menschen teilweise reagieren, wenn sie das Gefühl haben, man zwingt ihnen was auf oder wenn man ihnen wirklich was aufzwingt. Und das gilt natürlich auch für Staaten, deswegen die Betonung aus freien Stücken. Und dann hat man natürlich dieses Gesetz auch beziehungsweise den Inhalt nach außen kommuniziert. Also das war nicht nur etwas, das wir der eigenen Bevölkerung gegenüber gesagt haben, sondern eben auch anderen Staaten. Wir haben da damaligen Staatenwelt, das waren noch viel weniger Länder als heute, weil es die Kolonien noch nicht gegeben hat oder die Staaten des ehemaligen Jugoslawiens noch nicht gegeben hat oder die Staaten, die entstanden sind nach dem Ende der Sowjetunion noch nicht gegeben hat. Und da hat man dann eben gesagt, so, den Ländern, die damals bestanden haben, kommuniziert man dieses Gesetz und sagt ihnen, wir sind neutral und wir werden uns einerseits keinem anderen Militärbündnis anschließen und andererseits werden wir auch keine Militärbasen auf unserem Land zulassen. Und dann kommt noch dazu, dass wir uns selbst verteidigen können und so gesehen rechtlich auch müssen.
Das heißt also, es war in erster Linie einfach mal eine Erklärung, die darauf aus war, vielleicht auch das Gesicht zu wahren, sozusagen, nach einer dann doch 10-jährigen Besatzungszeit, sozusagen, wo da vielleicht auch, um es laienhaft auszudrücken, nicht so wahnsinnig viel mit Selbstbestimmung wahrscheinlich war. Dass man da eine.
Genau, man war fremdbestimmt, weil man ja fremd okkupiert war und damit nicht voll souverän. Souveränität bedeutet, dass man seine eigene Regierung erstens wählt und zweitens diese Regierung natürlich auch gewisse Handlungskompetenzen hat nach innen und nach außen. Und wenn man besetzt ist durch einen anderen Staat, ist das Wenn dann nur teilweise gegeben, in den meisten Fällen aber gar nicht gegeben. Und deswegen dieses Betonen aus freien Stücken. Das machen wir selbst nicht, weil uns das oktroyiert wird, also eben von außen aufgezwungen wird. Faktisch war es natürlich ein bisschen anders, weil das war die Grundbedingung dafür, dass wir überhaupt unabhängig werden können.
Ich würde das jetzt einmal den historischen Teil da vielleicht ein bisschen durchjagen, aber weil da ist dazwischen auch natürlich auch sehr, sehr, sehr viel passiert, auch weltpolitisch. Was aber vielleicht so der nächste große einschneidende Punkt war meines Erachtens 1995 der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union. Und ganz wichtig oder ganz spannend eigentlich im Zusammenhang dazu hat er vor kurzem, wie gesagt, wir sind da jetzt am 7. März 2023, vor kurzem bei seinem Besuch in Kiew hat unser Bundespräsident Alexander Van der Bellen dazu gesagt, Österreich ist militärisch neutral, jedoch nicht politisch. Auch das, also in groben Zügen sozusagen, ist das uns wahrscheinlich oder mir in dem Fall auch irgendwie ein Begriff. Mich würde interessieren, wie hast du diese Aussage aufgefasst oder was hat er damit gemeint?
Ja, Neutralität kann an unterschiedlichen Extremen gelebt und interpretiert werden. Der extremste Fall wäre, dass man sagt, man hält sich komplett raus und kommentiert gar nicht und behandelt alle gleich. Das machen die wenigsten Länder. Die meisten Länder sind da irgendwo dazwischen, machen vielleicht zumindest insofern Neutralitätspolitik, dass sie Völkerrechtsverletzungen in anderen Ländern oder von anderen Ländern anprangern. Und am anderen Extrem wäre, dass man aktiv Stellung bezieht, auch militärisch, eben indem man Waffen liefert oder sogar selbst Soldaten entsendet. Das wäre das andere Extrem. Und Österreich ist eben nicht ganz beim Neutralismus, Neutralitätsextrem, dass wir gar nichts tun, waren wir auch nie. Also wir haben auch den Ungarnaufstand beziehungsweise genau genommen seine Niederschlagung auch schon kritisiert. Das war bitte im Jahr direkt nach der Verabschiedung des Neutralitätsgesetzes. Also wir haben von Anfang an politisch Stellung bezogen. Wir haben uns auch insofern ins westliche Lager eingenistet, aber positiv gemeint, dass wir eine westliche Demokratie unter Wahrung der Menschenrechte geworden sind von Anfang an und eben nicht ein sozialistischer Staat, der in der kommunistischen damaligen machtpolitischen Hemisphäre war. Das heißt, das ist insofern nichts Neues. Das Betonen der militärischen Neutralität zielt aber schon auch darauf ab, zu sagen, wir sind nicht so weit neutral, dass wir auch nicht an Sanktionen teilnehmen oder dass wir auch keine Stellungnahmen abgeben, sondern dass wir eben den Kern der Neutralität, den weiterhin wahren. Das kommunizieren wir nach innen und nach außen. Aber andere Dinge, wo rechtlich keine Schranken sind, auch für neutrale Länder, da sind wir wieder anders. Also was heißt das nochmal auf das Simpelste runtergebrochen? Auch neutrale Länder können Sanktionen verhängen oder eben mittragen. Auch neutrale Länder können Kritik üben. Auch neutrale Länder können Hilfsgelder schicken an ein Land, das angegriffen wurde. Die Grenze ist da, wo es darum geht, entweder Waffen selbst zu schicken oder sogar durch österreichisches Gebiet zu lassen oder eben sogar eigene Soldaten. Und das machen wir alles nicht, weil wir eben immer so sehr betonen, und das ist uns auch sehr wichtig, zu sagen, wir sind militärisch neutral.
Eigentlich eine sehr, sehr spannende Sache. Kann man da vielleicht auch sagen, eben, das ist ja jetzt eh auch zum Teil schon angeklungen, wenn ich das richtig verstanden habe, dass Österreich, also wenn es darum geht, die eigenen Interessen zu wahren, dann eben sehr wohl Stellung bezieht und da diese politische Neutralität, die es da eben sozusagen nicht gibt, dann zutage tritt sozusagen, wenn es darum geht, wir Österreicher haben zum Beispiel, wir tragen Sanktionen mit, oder das machen ja nicht wir normalen Österreicher, aber jetzt als Staat tragen Sanktionen mit, damit unsere vielleicht noch wichtigeren Partner in anderen Bereichen sozusagen, damit wir da das Ansehen nicht verlieren, kann man sich das ungefähr so vorstellen?
Auch, und weil natürlich durch den von dir angesprochenen EU-Beitritt unsere Außenpolitik sich maßgeblich verändert hat, dass eben nicht mehr einzelne Sonderwege möglich sind. Sie sind aber auch faktisch nicht mehr möglich, weil sich einfach die Welt verändert hat. Österreich ist zu klein und zu unbedeutend, um das zu tun, was noch Kreisky geschafft hat, nämlich dass man sich unter Anführungsstrichen größer macht, als man wirklich ist, indem man, wie er das gemacht hat, zum Beispiel damals die PLO aufgewertet hat unter Yasser Arafat oder auch Gaddafi ein wenig normalisiert hat, also dass er da sich gedacht hat, ich als Regierungschef, wichtiger Unterschied, als Regierungschef von einem kleineren Land habe da mehr Spielraum, weil die Welt nicht gleich untergeht, wenn ich da den manche als Terroristen ansehe, mal zumindest einlade und sage, naja, reden wir mal. Aber das ist heute insofern verändert, weil wir einfach nicht so wichtig sind. Also wenn wir da wen einladen, ist so ein, ja, die Österreicher haben halt mal wieder irgendwas gemacht, aber es ist weltpolitisch eine Randnotiz. Es war damals jetzt auch nicht überall Schlagzeile, aber allein aufgrund dessen, dass es weniger Länder gab und auch diese zwei Machtblöcke waren, war es ein wenig bedeutsamer als heute, wenn man das tun wollen würde. Und diese Konfliktkonstellationen gibt es in der Form auch nicht mehr. Also das hat sich da auch verändert. Und ganz wichtig wegen eigenen Interessen, ich würde sagen, sehr oft wahren wir unsere eigenen Interessen, indem wir eben nichts sagen auch. Also Neutralität kann manchmal und gerade in Österreich natürlich auch nahe am Opportunismus sein, dass man sagt, gut, gewisse Dinge macht man eben nicht oder möchte man eben nicht mittragen, weil man möchte eben nicht so Klarstellung beziehen, weil zum Beispiel wirtschaftliche Interessen in gewissen Ländern vorhanden sind oder weil man in der Neutralitäts-DNA tief verankert hat, sich zu denken, naja, wenn sich zwei streiten, dann werden schon beide einen Anteil daran haben. Also dieses nicht eindeutig Stellung beziehen, das oft gelebt wird in Österreich, ist auch Teil der Neutralität. Das ist eben wiederum die dunklere Seite daran.
Du hast da gerade was ganz Spannendes angesprochen, was auch vor kurzem Europa- und Verfassungsministerin Caroline Edtstadler in einem Interview gesagt hat. Das war für mich, ich bin jetzt 27 Jahre alt, für mich irgendwie ein komplett neuer Wortlaut oder irgendwie ein neues Wording. Nämlich, sie hat gemeint, die Neutralität ist eine identitätsstiftende Institution. Das war für mich einfach ein Begriff, mit dem ich so einfach nichts anfangen konnte, weil ich das in einer gewissen Form meines Alltags jetzt irgendwie, also meine persönliche Identität, die natürlich jetzt nicht, ich weiß, dass sie nicht darauf abgezielt hat, aber hat damit recht wenig zu tun. Was hat sie denn damit gemeint?
Das ist jetzt insofern interessant, dass du das sagst, als jemand, der wie ich sich ständig mit der Natalität befasst quasi, das abgelutscht ist. Also dieses Wort wird seit Ewigkeiten verwendet. Und insofern finde ich es umso spannender, wenn das eben nicht mehr so weit verbreitet ist oder eben nicht jeder dieses Wort teilt. Weil im Diskurs ist das, also das hat sie definitiv nicht erfunden, sondern sie gibt ein Wort wieder, das im Diskurs ständig herrscht. Das liegt daran, dass interessanterweise nach dem Zweiten Weltkrieg sich noch nicht alle oder eben sehr viele nicht als Österreicher gefühlt haben. Das geht tief in die Geschichte zurück, Ende von der Monarchie, dann Zweiter Weltkrieg, dann auch zerplatzt diese Illusion oder diese Hoffnung darauf, sich mit Deutschland zu vereinigen, die ist damit natürlich auch aus offensichtlichen Gründen an ihr Ende gekommen. Und dann waren die Österreicher quasi da, haben zwei Weltkriege verloren, beziehungsweise waren auf der Verliererseite und haben sich jetzt gefragt, gut, wir haben dieses kleine Land, es waren noch die Restzweifel von der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, sind wir überhaupt überlebensfähig? Und dann ging es darum, was für eine Identität hat man eigentlich? Weil das Land, nach dem Zweiten Weltkrieg wusste man, wird in der Form jetzt bestehen bleiben. Man wird sich auch nicht mehr Deutschland unter Anführungsstrichen anschließen. Und auch sonst war ganz offen, wie geht's weiter. Und da hat dann die Neutralität für die Identität der quasi jungen oder wiedergeborenen Nation eine entscheidende Rolle gespielt, weil man sehen kann, dass die Umfragen Neutralität und Zustimmung zur Neutralität parallel angestiegen sind mit dem Gefühl der Menschen zu sagen, Österreich ist eine Nation. Also Österreich, man kann vielleicht das erste Mal die Nennung des Wortes Österreich ist, glaube ich, 997. Aber das ist ja nicht so, dass jetzt die Leute sich seit über 1000 Jahren als eine österreichische Nation gefühlt hätten. Beziehungsweise bis heute. Also ich mache das auch ganz gern in dem Kurs, den ich hier unterrichte, die politikwissenschaftlichen Aspekte des Rechts, dass ich dann auch mal frage, was assoziieren wir mit Österreich? Was macht die österreichische Nation aus? Da haben interessanterweise auch viele nicht die Neutralität genannt oder auch relativ spät. Also es kann auch sein, dass sich das ein bisschen wandelt. Aber in den 60er und 70er Jahren hat man ganz stark gemerkt, dass das wirklich parallel miteinander gegangen ist, weil man gesehen hat, Moment, dadurch, dass wir nicht Teil der NATO sind und nicht Teil des Warschauer Pakts, dadurch definieren wir uns gewissermaßen, dass wir eben, und deswegen verwenden Politiker auch gerne diese Worte, dass wir Brückenbauer sind, Vermittler, Verhandlungsorten. Das waren wir genau in der Zeit oft und damit der Henry Kissinger hat das mal gesagt über Österreich oder eben über Kreisky, hat es geschafft, dieses relativ kleine Land weltpolitisch bedeutender zu machen, als es eigentlich ist oder zumindest bedeutender erscheinen zu lassen, als es eigentlich ist. Also als Völkerrechtler zum Beispiel, das ist ganz nett, man hat ganz viele Verträge, wo Wien im Namen steckt. Warum? Weil man die Verhandlungen in Wien geführt hat. Also das Wiener Diplomatenabkommen, das Wiener Konsularrechtsabkommen, Wiener Abkommen über die Verträge, also das sind wichtige Konventionen, die in Wien ausverhandelt wurden und deswegen Wien auch im offiziellen Namen tragen. Und da waren die Leute, vielleicht haben es nicht alle alles mitbekommen, aber man hat gespürt, Wien ist weltpolitisch nicht komplett irrelevant. Ergibt sich aus der geografischen Lage und eben auch aus der Neutralität. Und das schwingt eben mit bei dem Wort Identitätsstiefen, das ganz groß ist und was Politiker genau wissen. Deswegen betonen sie es erstens und zweitens würden sich die wenigsten Politiker trauen, in die ZIB 2 oder in sonst eine gern gesehene oder viel gesehene Sendung zu gehen und zu sagen, die Neutralität ist ein Blödsinn, müssen wir abschaffen. Das ist politischer Suizid.
Ja, dazu finde ich eigentlich auch sehr spannend, also soweit ich das jetzt irgendwie rausgehört habe, in erster Linie grundsätzlich ging es vielleicht auch einmal darum, ein Alleinstellungsmerkmal irgendwie zu schaffen, ganz am Anfang, wie du eingangs erwähnt hast, dass es schwierig war, eine österreichische Identität zu skizzieren oder irgendwie die zu spüren sozusagen und dass sich aber dann daraus eigentlich ergeben hat, dass Österreich gemeinsam mit der Schweiz, ja, aber in dem Fall jetzt Wien hast du genannt, da irgendwie sehr zentral irgendwie ein Ort ist, wo man sich treffen kann, ohne auf dem Gebiet eines der Bündnisse sozusagen zu sein und da dann doch, also kommt da vielleicht diese Vermittlerrolle noch ein bisschen eher aus der geografischen Lage, wie du das vorher gesagt hast, als aus dem Zutun der Österreicher, der Vergangenheit, sage ich einmal, oder der Regierungschefs oder wie auch immer.
Naja, die Vermittlerrolle heute gibt es ja kaum noch. Also es gab sie auch historisch kaum. Ganz streng genommen war es eher eine, man nennt das gute Dienste. Also man hat Orte bereitgestellt, aber war nicht direkt selbst am Verhandlungstisch. Also auch jetzt, wenn die Irangespräche geführt werden, Da ist dann nicht der Herr Schallenberg auch am Tisch und sagt, ja, wir fordern dieses und wir fordern jenes, sondern wir sagen, okay, wir haben ja schöne Hotels, wir haben eine sichere Stadt zu bieten, plus wir sind geografisch gut gelegen. Das ist eine Stärke. Und dann natürlich auch noch, dass man sagen kann, ihr seid hier nicht auf NATO-Gebiet. Und gleichzeitig macht das natürlich umso schwieriger zu sagen, wie viel davon ist Geografie, wie viel davon ist einfach, weil Wien eine schöne Stadt ist und wie viel davon ist wirklich die Neutralität. Das lässt sich natürlich nicht empirisch nachweisen. Es ist aber jedenfalls so, dass es jetzt auch nicht schadet. Also man weiß nicht, ist es jetzt die Grundbedingung oder die Grundvoraussetzung, aber es ist jedenfalls nicht so, dass irgendein Staat sagen würde, nein, Wien wollen wir nicht verhandeln, weil die sind neutral. Ja.
Also es ist da auf jeden Fall ein Pluspunkt. Ja, dann zu einer anderen Frage, die jetzt nicht 100% damit zu tun hat, aber auch auf die geografische Lage abzielt und eigentlich auf die Entwicklungen, die eben seit einem Jahr hier in Europa grob stattfinden. Und zwar eigentlich auch eine, da frage ich dich jetzt zu deiner persönlichen Meinung eigentlich viel mehr, wenn Österreich nicht umgeben wäre von NATO-Mitgliedern, glaubst du, würden wir diese Debatte dann anders führen?
Ja, also ich habe erst vor ein paar Wochen ein paar Generäle aus unterschiedlichen Ländern zu Besuch gehabt, wenn ich so sagen kann. Also die haben wirklich angefragt, die wollten einen Vortrag und einen Austausch zum Thema Neutralität. Die waren halt gerade auf Wien-Besuch, beziehungsweise allgemein in Europa, haben ein paar Länder sich angesehen, mit unterschiedlichen Menschen gesprochen, sind auch auf mich zugekommen, diese Delegation, und da habe ich dann halt ein bisschen über die Neutralität gesprochen. Und ein General, also ich glaube Offizier, General ist immer, also noch nicht, oder na, ich weiß es nicht genau, jedenfalls ein ranghoher Militärangehöriger seines Landes, der war eben aus Indien, hat gesagt, ja, aber ihr könnt ja nur neutral sein, weil ihr nicht neben Pakistan seid. Da habe ich dann aber gesagt, andererseits waren wir in der Zeit des Kalten Krieges auch, wir waren jetzt nicht neben einem hochaggressiven Staat, aber wir waren trotzdem direkt am Rand vom sogenannten Eisernen Vorhang. Das heißt, Neutralität war historisch auch immer verknüpft damit zu sagen, also wenn man sich zum Beispiel ansieht, die Neutralitätsgeschichte des 19. Jahrhunderts, da sind viele Länder neutral geworden, weil sie erstens entstanden sind und zweitens geografisch eine Schlüsselrolle gespielt haben. Und da hat man dann gesagt, dann sollen die neutral sein, bevor die in den einen oder anderen Machtbereich kommen. Das heißt, das ist nicht neu. Ich möchte zum Beispiel Belgien nennen, die werden immer genannt im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg, die waren neutral und dann ist Deutschland einmarschiert in Belgien. Und das hat ihnen nicht geholfen. Wenn sie nicht neutral gewesen wären, wären wir wahrscheinlich auch einmarschiert, weiß man nicht. Das ist immer für Historiker und auch sonstige interessierte Laien wie mich interessant, was wäre gewesen, wenn, aber man kann es nicht sagen. Aber was bei Belgien wiederum nicht so oft genannt wird, ist, wie ist die Neutralität damals entstanden? Weil Belgien entstanden ist als neuer Staat und dann war die Frage, wären die Teil von Frankreich oder ganz nah an Frankreich herangebracht, dass die quasi zu Tode umarmt werden von Frankreich, und dann war die Frage, werden die Franzosen dann zu mächtig in Europa? Und da muss man ja bedenken, Napoleon, das war ja dieser Versuch, das europäische Mächtegleichgewicht über den Haufen zu werfen. Das heißt, das ist da auch noch mitgeschwungen und hat also gesagt, als salomonische Lösung, die kommen in kein Lager. Und da erinnern wir uns jetzt, Moment einmal, das war doch bei Österreich nicht anders. Da war auch die Frage, können wir dann zum NATO-Lager, können wir zum kommunistischen Lager oder einfach zu keinem Lager? Das war damals die Ausweglösung, und das ist auch der Grund, warum man das bis heute teilweise bei der Ukraine fordert, einfach zu sagen, na, die sollen halt in kein Lager gehören. Daher kommt, das kommt einfach aus historischen Gründen, dieses Argument. Aber es ist eben immer die Frage, wie verhält sich der Nachbar konkret und was sind die Umstände? Im Falle Belgiens war es, Belgien ist überhaupt erst entstanden. In unserem Fall war es, der Krieg war schon vorbei. Jetzt haben wir einen gegenwärtigen Krieg. Aber man sieht, woher das eben kommt, dieser Gedanke, weder da noch dort. Also das liegt ja schon im Wort Neutralität, neuter, weder noch gewissermaßen, wenn man die Auswahl hat zwischen zwei. Und wie soll ich sagen, ich glaube, die Debatte wäre trotzdem anders. Warum? Weil, das hat man gesehen bei Schweden und Finnland. Also Finnland hat eine 1340 Kilometer lange Grenze, Schweden hat keine so direkte und so lange Grenze, aber liegt trotzdem näher, auch gefühlt näher. Mhm. Also wenn man da liest zum Beispiel von einem so russischen U-Boot, das in der Nähe oder in schwedischen Gewässern ist, das ändert den Diskurs schon. Während wir uns hierzulande denken, gut, wir sind da quasi, also der Professor Hilpold aus Innsbruck hat es mal genannt, wir sind die Made im NATO-Speck. Also wir sind ja umgeben und deswegen von NATO-Ländern, deswegen stellen sich diese Fragen in der Intensität nicht. Und abgesehen von NATO natürlich noch Liechtenstein und Schweiz, die uns jetzt wahrscheinlich auch nicht morgen oder übermorgen angreifen werden. Also daher kommt dieses Sicherheitsgefühl, und das ist dann halt auch wichtig für die Neutralitätsdebatte, wenn man sich da denkt, die Neutralität hat uns gut geschützt. Da kann man auch wieder nicht sagen, liegt das an der Neutralität oder einfach an der geografischen Lage, und egal, wo wir dabei gewesen wären oder nicht, hätte es nichts an der geografischen Lage verändert. Dabei ist aber ganz wichtig, man kann auch nicht sagen, es hätte uns geschadet. Also das ist immer sowas, man kann in beide Richtungen sehen, deswegen ist das am Ende des Tages viel Meinung, aber man kann es nicht eindeutig prüfen.
Für mich tun sich da meistens auch, also manifestieren sich da dann manchmal auch so Begriffe wie zum Beispiel Pufferzone oder so, das sind dann irgendwie so die Namen, die neutrales Gebiet oder eben zum Beispiel, also die Ukraine per se ist ja nicht neutral, aber gehört eben weder zur NATO noch zum Warschauer Pakt. Irgendwie stellt sich die Frage, ob das dazu führt, unweigerlich, dadurch, dass dieses Gebiet nicht zu einem der Pakte führt und man somit, wenn man dieses Gebiet angreift, weder einen Krieg mit dem einen, mit der NATO sozusagen beginnt, noch mit dem Warschauer Pakt, ob das dann nicht eben vielleicht auch so ein viel zitierter Begriff zu so Stellvertreterkriegen dann irgendwie dann unweigerlich führen muss sozusagen. Ist das, ohne da jetzt, kenne ich mich leider zu wenig auch mit der ukrainischen Geschichte aus sozusagen, aber ist das so ein, glaubst du, ist das ein Hauptfaktor da jetzt irgendwie gewesen, oder geht es da wirklich darum, dass da wirklich die Besorgnis herrscht, dass da im Osten der Ukraine die russische Bevölkerung, die dort lebt, dass die unterdrückt wird?
Ja, es gibt da alle möglichen Erklärungen, die herumschwirren, weil du das Wort Warschauer Pakt sagst, den gibt es natürlich nicht mehr. Ja. Was es aber gibt und was dabei auffällt, ist natürlich, dass das jetzt das erste Land ist, das Teil der Sowjetunion war. Das heißt, jetzt kommt natürlich bei manchen das Argument, das ist die rote Linie. Man hat die ehemaligen Staaten des sozialistischen Orbits, die hat man gehen lassen, aus geopolitischer Sicht. Aber die harte Grenze ist die, wenn es nicht nur Staaten sind des geopolitisch-sozialistischen Orbits, also Polen, Ungarn, Tschechoslowakei, dann später Tschechien und Slowakei, dass man sagt, gut, das sind diese Staaten, die nicht Teil der Sowjetunion waren. Hat man auch nicht konsequent aber durchgehalten, weil die drei baltischen Staaten haben sich ja auch herausgelöst. Da könnte man noch sagen, ja, aber die waren ja eigentlich rechtswidrig besetzt während des Kalten Krieges und sind deswegen nicht als neue Staaten entstanden, sondern eben wieder unabhängig geworden. Und da sagt man im Völkerrecht, die waren ja nur scheintot. Also die haben in der Zeit der Besetzung durch die Sowjetunion weiter existiert, aber nicht faktisch, aber zumindest auf dem Papier, und sind sozusagen wieder auferstanden, weil sie nie so ganz tot waren. Also es waren so Lebendgeburten. Alle haben geglaubt, sie sind tot, aber man hat gewusst, na, vielleicht, oder man hat die Hoffnung hier aufgegeben, dass sie vielleicht doch noch atmen. Und jetzt sagt man halt, geopolitisch sagen manche, ja, bei der Ukraine ist der entscheidende Unterschied, die war ein essentieller Teil der Sowjetunion und für Russland neben Belarus der eines von den zwei ganz, ganz entscheidenden für die historische Zusammengehörigkeit. Das ist das geopolitische Argument. Ich persönlich halte von diesen Argumenten nicht viel, aber es gibt sie auch. Einfach zu sagen, man denkt in Räumen, diese Karl-Schmidt-Großraumtheorie. Das zweite Argument, das dann manchmal gebracht wird, ist die Unterdrückung der russischsprachigen Bevölkerung in der Ostukraine. Da muss man sich die UNO-Berichte ansehen. Da sieht man, dass es einfach seit 2014 einen Krieg gegeben hat, bei dem Russland involviert war. Das wird oft vergessen, dass der Krieg ja schon früher begonnen hat, nur die Intensität natürlich eine ganz andere war und dazwischen natürlich auch Versuche waren, Frieden zu schaffen. Aber Russland war seit Juni, Juli 2014 definitiv aktiv involviert in diesem Krieg im Osten. Nur wir in Europa, und das können wir ganz gut, ist natürlich menschlich auch irgendwo nachvollziehbar, haben halt gerne weggesehen und wollten das in der Form nicht sehen und haben uns gedacht, ja, ist halt ein Bürgerkrieg und haben uns nicht intensiver damit befasst. War aber von Anfang an mehr, weil eben Russland direkt involviert war. Und das bringt mich zu dem letzten Punkt, den du gebracht hast, Stichwort Stellvertreterkrieg. Dieses Wort hat man im Kalten Krieg verwendet, üblicherweise für Konflikte innerhalb von einem Land, wo eine Großmacht direkt involviert war und gegen eine andere nur indirekt gekämpft hat oder beide Großmächte, also entweder Sowjetunion oder USA-Westen, nur Gruppen vor Ort unterstützt haben. Warum? Weil sie eben nicht direkt miteinander auf dem Schlachtfeld sich begegnen wollten. Da muss man aber bedenken, einerseits, dass man schon damals dann den Gruppen, die gekämpft haben, ja abspricht, manchmal mitschwingend, dass die ja auch eigene Interessen haben, auch wenn sie von der Unterstützung einer Großmacht abhängig sind. Und deswegen ist das jetzt auch wichtig bei der Ukraine, dass die angewiesen ist auf Unterstützung von außen, weil gegen Russland alleine, also das ist so
natürlich
wie ein Schwergewichtskampf gegen Mike Tyson und man selbst ist, sagen wir, der Conor McGregor, also einfach ein MMA-Beispiel zu nennen, also der darf nur mit Fäusten kämpfen, dass der dann auch sagt, okay, ich brauche da jetzt wen anderen, der mich in irgendeiner Form unterstützt, weil sonst habe ich einfach aufgrund der Schwere, also der körperlichen, des Gewicht, der Gewichtsklasse und was weiß ich, allem keine Chance.
Ja.
Und da ist er natürlich dann deswegen, aber wenn man es aus der geopolitischen Brille sieht, da ist er natürlich die Idee neutrales Gebiet attraktiv. Nur würde das bedeuten, dass Herr Putin den Krieg nicht begonnen hat aus eigenen Interessen, nicht aus Geschichte, aus seiner Interpretation von Geschichte, sondern wirklich, weil er sich bedroht gefühlt hat. Und da bin ich mir, also ich persönlich glaube es nicht, aber ich weiß, dass es Leute gibt, die das anders sehen. Ich glaube, dass viele Kriege aus irrationaleren Gründen geführt werden, als wir wahrhaben wollen. Nämlich, wenn man sagt, das war historisch ein Gebiet und sind alle Brüder und die muss man da irgendwie vereinen. Und da wird es dann mit der Neutralität schwierig, weil das würde ja dem entgegenstehen. Weil das heißt, man ist weder Teil vom historischen russischen Gebiet noch Teil des Westens und das ist eine Lösung. Aber wenn man der Meinung ist, die gehören historisch zusammen, dann würde ja Neutralität bedeuten, die gehören eben nicht zu diesem Gebiet. Mhm. Und dann kann es keine Lösung sein.
Also die Forderungen, einerseits die Forderungen, die zum Beispiel die Ukraine zu entmilitarisieren und zur Neutralität zu zwingen sozusagen, steht im Widerspruch mit der ursprünglichen Äußerung, dass er historisch gesehen russisches Gebiet ist, mit dieser berühmten Geschichtsstunde sozusagen, die der Putin damals gehalten hat.
Ja, also wie manche es nennen, Geschichte als Waffe. Oder weil man selbst an dieses Geschichtsbild glaubt. Aber sobald man von der festen Überzeugung ausgeht, dass Gebiete historisch zusammengehören, dann heißt das, das muss wirklich in die Machtsphäre hinein und da ist Neutralität dann allein deswegen, wenn man historisch argumentiert, eben keine Option. Mhm. Weil das würde ja bedeuten, entweder russische Truppen vor Ort oder eben ein Marionettenstaat, vielleicht mit Herrn Janukowitsch, also eine Regierung, ein Regierungschef, der Russland Schoßhündchen ist gewissermaßen. Weil das würde heißen, eben diese historische Einheit, vor allem eben Belarus, Ukraine, Russland. Und das heißt aber, Neutralität ist ausgeschlossen, wenn man diesem Argument folgt.
Neutralität ist aber in Österreich nicht ausgeschlossen, beziehungsweise ist ja sozusagen.
Ja, weil wir, entschuldige, dass ich unterbreche, weil wir natürlich aufgegeben haben, diesen Gedanken, historische Brüderschaft, weil wenn man die Argumente von Herrn Putin in diesem Artikel mit der historischen Brüderschaft zwischen Russen und Ukrainern, wenn man das ummünzt auf andere Länder, würde das zum Beispiel bedeuten, hey, warum sind dann Deutsche und Österreicher nicht historische Brüder, die Teil von einem Land sein müssen? Wir haben uns von dem Gedanken verabschiedet, allein deswegen, weil wir so negative, extrem negative Erfahrungen gemacht haben und auch selbst natürlich auch, also abgesehen von den negativen Erfahrungen, auch selbst dabei waren. Ja. Das wird ja in Österreich gerne mal ein bisschen kleingeredet bis heute. Aber man hat sich von dem Gedanken in Österreich verabschiedet nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Ersten war das genau umgekehrt. Da hat ja Österreich noch anfangs Deutsch-Österreich geheißen, weil man auch noch gedacht hat, wir gehören historisch zusammen. Und das ist ja auch interessant, weil man da wieder sieht, wie sich Nation und Identität verändern kann. Also ich traue mich wetten, wenn wir jetzt da kurz spontan auf die Straße gehen würden und Leute fragen, ob sie wollen, dass Österreich sich an Deutschland und Anführungsstrichen anschließt, weil wir historisch zusammengehören. Also heute definieren sich die typischen Österreicher ja dadurch, dass sie sagen, wir sind eben keine Deutschen. Und das war noch vor 100 Jahren genau umgekehrt. Da hat man gesagt, wir sind Deutsche und deswegen gehören wir zusammen. Also wenn ich mir anschaue, wie auch Witze gemacht werden über Deutsche oder was beim Fußball passieren würde, wenn wir einmal bei einem Turnier gegen Deutschland wieder gewinnen würden. Also es hat sich genau umgedreht. Und das sieht man ja jetzt auch, dass die Ukraine ja auch sich auf einmal definieren, damit, dass sie eben keine Russen sind, dass dieser Krieg von außen die Identität nach innen gestiftet hat, wenn man dieses Wort auch da mal verwenden möchte.
Und in Österreich kann, also ich vermute mal, vielleicht kannst du mir das noch bestätigen oder ein bisschen ausführen, dass es ja dann eben, wie du vorher gesagt hast, dass sich die Gegebenheiten innerhalb der letzten 100 Jahren oder speziell innerhalb der letzten 70 Jahren dann vielleicht nochmal grundsätzlich krass geändert haben sozusagen, dass man vielleicht früher noch ein bisschen mehr als Kriege halt vielleicht noch mehr an der Tagesordnung gestanden sind, vielleicht mehr ein Bedürfnis danach hatte, irgendwie zu einer Art der größeren Mächte halt irgendwie dazu zu gehören. Und während das dann aber dann danach, nach der Besatzungszeit, vielleicht dann auch sehr lange weniger eine Rolle gespielt hat, zumindest in Europa. Und das kann das sein, dass das einfach der konkrete Auslöser dafür ist, für diesen Sinneswandel, dass man das vielleicht vor 100 Jahren diese Bereitschaft größer gewesen wäre, eben Deutsch, Österreich oder wie auch immer, gut, das ist eben ein historischer Begriff, aber eben eine Vereinigung der beiden Staaten zu haben, die es heute einfach nicht mehr so gibt in der Form?
Ja, in den 50er Jahren hat es einfach so ein derartiges Bedürfnis gegeben, weil die Besatzungszeit war ja sehr lang. Also 10 Jahre ist, auch wenn man sich typische Besatzungen ansieht, doch sehr lang. War auch länger als der Westen Deutschlands beispielsweise. Wenn man sich ansieht, zum Beispiel aus heutiger Sicht, aus dem Jahr 1952, ist er, glaube ich, den vermutlich einzigen Propagandafilm. Warum Propagandafilm? Weil er im Auftrag der damaligen österreichischen Regierung produziert wurde. Der heißt 1. April 2000. Und in dem Film sieht man, was für ein starkes Bedürfnis von offizieller Seite bestanden hat, endlich unabhängig zu werden. Also, und da hat man vielleicht war es gar nicht so sehr, dass man sagt, man möchte jetzt nicht mehr irgendwo dazugehören, sondern einfach sagen, man möchte unabhängig werden, koste es, was es wolle. Und wenn es heißt, man darf nicht zu den einen oder nicht zu den anderen, okay. Ja. Mhm. Weil einfach, das macht ja trotzdem was mit einem. Also wenn man sich jetzt auch ansieht, es gibt natürlich Besetzungen, die viel länger noch dauern. Also man denke zum Beispiel an einen Teil von Zypern, der seit den 70er Jahren besetzt ist von der Türkei. Das macht was mit der Bevölkerung, das macht was mit einem Land, wenn man fremdbestimmt ist. Und das auch bei Österreich mehrere Jahre hindurch, dass einfach dieses Bedürfnis dazu da war, eigenen Staat. Insofern eben, dass nicht irgendwie fremde Soldaten da herumlaufen oder eben der Regierung sagen können, was sie machen darf, was sie nicht machen darf und was sie machen soll. Und da einfach zu sagen, wenn das der Preis ist, ja, okay, so toll sind die Sowjets vielleicht eh auch nicht, dass wir zu denen wollen, und so toll sind die Amis, um es wienerisch auszudrücken, auch ja, nicht, dass wir unbedingt zu denen wollen. Ja, passt, dann können wir einfach zu keinem, wirtschaftlich noch eher zum Westen. Hauptsache, wir kriegen unsere Unabhängigkeit wieder und Österreich ist wieder frei. Mhm.
Das war ja dann auch der große Ausruf sozusagen, der dann damals um die... Also zumindest in ganz Österreich.
Um die Welt in Österreich, genau.
Um die Welt in Österreich. Genau, so kann man es vielleicht am besten zusammenfassen. Ja, mich würde jetzt aber auch noch was anderes interessieren. Das ist vielleicht auch wieder, geht in die Richtung Gedankenexperiment oder hoffentlich in die Richtung Gedankenexperiment. Es gibt ja dann zum Teil auch, ich weiß nicht, ob das vielleicht eher auch in die Ecke Verschwörungstheorien zu stecken ist oder wie auch immer, aber es gibt ja irgendwie auch Überlegungen so zum Beispiel oder eben Ängste davor. Was ist, wenn zum Beispiel jetzt eben der Putin dann irgendwie eine Macht demonstrieren möchte oder Stärke demonstrieren möchte und irgendwie eine Art Angriff auf Nicht-NATO-Gebiet starten möchte, um zu zeigen, was denn theoretisch möglich wäre. Jetzt, wo ich es ausspreche, merke ich, das geht wahrscheinlich sehr stark in die Richtung Verschwörungstheorie. Jedenfalls ein Fleck Europas, der da jetzt eben nicht, wo er nicht automatisch einen Krieg mit der NATO anfangen würde, wäre ja Österreich.
Ja, aber wir sind dazu geopolitisch viel zu unwichtig, beziehungsweise für andere Zwecke viel zu wichtig. Also Wien ist zum Beispiel ja auch eine Spionagehauptstadt, was auch ein offenes Geheimnis ist, also das ist dann weniger Verschwörung. Der Punkt ist eher, dass Krieg heute anders stattfindet oft. Also viele denken natürlich an das, was wir aus Bildern kennen und jetzt gerade so akut sehen und was wir auch aus Filmen kennen. Krieg heute hat sein Gesicht massiv verändert. Krieg kann auch bedeuten Cyberangriffe. Es können auch Cyberangriffe auf Österreich sein, wo man nicht immer weiß, von wem sind die. Sind die von einem Staat geduldet und sind von privaten Hackern oder sind es sogar staatliche Hacker? Das weiß man eben nie so genau. Auch Österreich ist zum Beispiel Ziel von Cyberangriffen, wo man nicht immer weiß, von wem sind die. Und dass man auch weiß, das kann eine Vergeltung sein für eine Aussage, die einem nicht gefällt. Das kann sein für eine Maßnahme, die einem anderen Staat nicht gefällt. Es können unterschiedliche Gründe sein. Und der zweite Punkt an Kriegsführung, der heute auch nie bedacht wird, weil es halt kein konventionell / kinetischer Krieg ist, ist natürlich auch Desinformation. Und da ist Österreich natürlich genauso ein Ziel wie jedes andere Land, das in irgendeiner Form wichtig sein kann, allein weil es in der EU ist, dass man ganz gezielt arbeitet mit Information, die maßgeschneidert ist. Also wenn ich jetzt ein russischer Propagandaminister wäre oder eben irgendwie zuständig, worauf würde ich denn in Österreich abzielen? Naja, natürlich würde ich Kritik üben, wenn ich sage, Österreich ist nicht mehr neutral. Warum? Weil das eben so ein sensibler Bereich für uns ist. Würde auch spielen mit Anti-Amerikanismus, weil ich genau weiß, da gibt es genug Leute in der Bevölkerung, die das dankbar aufnehmen und weiter verbreiten. Würde schauen, wer sind die Schlüssel, Spieler, wer sind medial, wer hat medial was zu sagen, dass ich denen vielleicht Honig ums Maul schmiere. Also das ist ja für jedes Land maßgeschneidert und je besser man das Land kennt, desto besser kann man dann auch darauf eingehen, weil man weiß, vielleicht sind andere Punkte in Österreich, die finden nicht so viel Anklang, aber andere, da trifft man genau einen Nerv bei einem bestimmten Bevölkerungsanteil und dann schaut man noch, wer sind mögliche Partner, die mir dabei helfen können, meine Message zu promoten, zu verbreiten. Und wie gesagt, deswegen muss man den Krieg weiter denken und unsere Neutralität auch dementsprechend eben nicht anpassen. Man muss immer noch bedenken, die bezieht sich auf konventionellen Krieg, also auf Waffen. Auf all das, was man unmittelbar physisch spürt. Beim Cyberbereich ist es nicht mehr ganz so klar. Bei Desinformation, das ist kein Krieg für unsere Neutralität. Und genauso wenig sind auch Cyberangriffe. Da könnte man fragen, gibt es eine Cyberneutralität? Diese Debatte gibt es kaum. Man müsste aber auch für sich fragen, wie verhalten wir uns in Sachen Neutralität bei Angriffen einerseits auf uns oder auch auf andere Länder, die aber nur im virtuellen Raum stattfinden, aber handfeste Auswirkungen haben können, wenn man zum Beispiel das Informationsnetzwerk von einem anderen Land lahmlegt, die Infrastruktur, zivile Infrastruktur lahmlegt, sind die Auswirkungen vergleichbar mit einem militärischen Angriff. Und deswegen muss man sich auch da fragen, wie geht man mit der Neutralität im virtuellen Raum um?
Und wie sollten wir da umgehen? Beziehungsweise wie sollten wir vielleicht auch umgehen, wenn einer unserer, also ein Nachbarland, ich sage jetzt einmal in Tschechien oder so, wenn dort das Netzwerk sozusagen lahmgelegt wird durch eine Cyberattacke?
Ja, wenn man Neutralität wirklich rein militärisch versteht, kommt sie da nicht zur Anwendung. Und da kann man dann genauso gut sagen, gut, dann helfen wir mit unserer Expertise aus und hoffen, dass wir gleichzeitig auch von anderen Ländern Expertise im Cyberbereich bekommen, wenn wir Ziel von Angriffen sind, weil wir sagen, es ist wirklich rein traditionell militärisch zu verstehen, dann kommt es nicht zur Anwendung. Wenn wir sagen, weil die Auswirkungen genau wie bei einem Krieg sind, dann gilt da auch die Neutralität. Das würde dann umgekehrt bedeuten, dass wir uns aber auch im Cyberbereich ganz und vollständig umfassend selbst verteidigen können müssen. Ob das im Moment der Fall ist, wage ich zu bezweifeln, weil im traditionellen militärischen Bereich gilt das auch nicht. Ob wir die besten Cyberkrieger und Anführungsstrichen haben, wage ich insofern auch zu bezweifeln.
Das heißt, gerade da wäre es ja dann sozusagen wichtig oder beziehungsweise auch gerade da wäre da irgendwie ein Bedarf da, sich auf die Expertise von Partnern irgendwie zu, in dem ich im konkreten Fall wirtschaftlichen Partnern vielleicht da irgendwie verlassen zu dürfen und dann.
Ja, innerhalb der EU, also andere Länder, man weiß ja, dass manche besser sind, andere schlechter sind und das ist ja genau der Kern, dass man sagt, gut, jeder nach seinen Stärken und geht da hinein und da spricht die Neutralität dem gar nicht entgegen, sondern ganz im Allgemeinen, wenn sie eben nicht militärisch verstanden wird, kommt sie gar nicht zur Anwendung, sie kommt nur in Bezug auf traditionelle Kriege zur Anwendung.
Das heißt, man könnte ich irgendwie als Laie vielleicht zusammenfassen, es gibt eine militärische Neutralität, aber keine politische und auch keine hybride Neutralität vielleicht.
Ja, keine hybride Neutralität, keine wirtschaftliche Neutralität, keine ideologische Neutralität, es gibt nur eine militärische Neutralität. Wenn man es anders handhaben will, muss man das erstens offen kommunizieren und zweitens offen diskutieren. Aber was Politiker natürlich gerne machen, was ich verstehe, wenn ich Politiker wäre, würde ich es genauso machen, ist diese Begriffe verwenden, die alle mögen, aber sie ja nicht definieren, weil dann werden vielleicht die ein oder anderen Leute abspringen. Also sage ich, ich bin für die Neutralität und es ist immer interessant, dass Politiker natürlich dann, wenn man sie fragt, wie genau ist das zu verstehen, das mögen sie dann weniger. Darum hat der Herr Bundespräsident natürlich schon von der militärischen Neutralität gesprochen. Das kann ihm natürlich dann jemand, wenn er ihm nicht so gewogen ist, anlassen und sagen, ja, aber was heißt das jetzt? Bei allem anderen macht man mit, das ist ja auch nicht Neutralitätspolitik oder da sind wir dann auch kein neutraler Staat, der sich heraushält, wenn wir auf einmal Sanktionen mittragen. Nein, sind wir nicht, weil die Neutralität rechtlich nur aufs Militärische anwendbar ist. Die anderen Grenzen setzt die Politik, aber da hat sie sehr viel Spielraum.
Das ist ja dann vielleicht eben auch, weil du vorher gerade in dem Krieg in der Ukraine davon gesprochen hast, dass es ganz, also gar nicht so unwahrscheinlich ist eigentlich, dass das komplett irrationale Gründe sind und dass vielleicht auch einfach, ich sage jetzt mal, irgendetwas vielleicht eine Ego-Sache vielleicht auch ist.
Man weiß es nicht. Ja, wir versuchen das zu rationalisieren. Mhm. Kann eh auch sein, ja, das ist die klassische Karl-Schmidtsche Großraumtheorie. Aber es gibt in der Kriegsursachenforschung so unterschiedliche Ansichten, warum Kriege beginnen. Was man aber jedenfalls weiß aus historischer Sicht, ist, dass sehr viele Kriege einfach nur begonnen werden, weil einzelne Menschen glauben, sie müssen das jetzt tun. Mhm. Es gibt die Theorie von Regime Security, dass auch einzelne Regime sich bedroht fühlen. Das ist aber nicht gleichzusetzen mit der Bedrohung für einen Staat. Also wenn Herr Putin sich bedroht fühlt, kann das durchaus berechtigt sein, weil er zum Beispiel Angst hat, dass die Bevölkerung in Russland sich denkt, Moment, wir sind da neben einem Land, das uns so ähnlich ist wie die Ukraine und bei allen Fehlern und Problemen dort zum Trotz, die können zumindest ihren Präsidenten abwählen, wir können das nicht, dass man da auch die These hat, okay, vielleicht hat er seit dem, also viele sagen, dass er seit dem arabischen Frühling sich Sorgen macht davor, dass es eine Proteste in Russland geben könnte, die erfolgreich sind, wie zum Beispiel Mubarak 2011. Und ich bitte, der war 30 Jahre im Amt, seit 1981. Da hätte auch niemand. Ich muss da jetzt eine kleine persönliche Geschichte einstreuen. Ich war damals in Ägypten, war damals noch Politikwissenschaftsstudent und ich weiß noch, der Freund von mir hat gesagt, wollen wir da wirklich hinfahren? Das sind jetzt Proteste. Und ich mit dem Brust und der Überzeugung eines, weiß nicht, viersemestrigen Politikwissenschaftsstudenten sagt damals, ja, Mubarak ist seit 30 Jahren im Amt, der wird das niederknüppeln und dann wird überhaupt nichts sein. Mhm. Und ein paar Tage später sind wir vor gewalttätigen Demonstranten weggelaufen, weil die einfach dann auch Touristen gejagt haben, weil die halt das Geld ins Land gebracht haben für die Militärdiktatur. Mhm. Also nur ganz kurz zum Verständnis. Ja, ja. Wenn jemand lange im Amt ist, heißt das nicht, dass er auch lange im Amt bleibt. Ja, Gaddafi war 42 Jahre im Amt.
Ja.
Und irgendwann kann das seine Eigendynamik bekommen und viele sagen, dass Herr Putin gerade beim sogenannten arabischen Frühling Angst bekommen hat, dass das bei ihm auch passieren könnte, wenn er gesehen hat, Moment, diese arabischen Diktaturen gibt es schon ewig und auf einmal gibt es da Aufstände, vielleicht auch teilweise, man weiß es ja auch eben von Ausland natürlich, unterstützt, Stichwort Syrien zum Beispiel, Waffenlieferungen und dergleichen und hat dann Angst bekommen, das könnte mir ja doch auch passieren, vor allem, weil ich ja nicht mal so lange im Amt bin wie die. Aber da muss man ganz stark unterscheiden, die Sicherheitsinteressen von der Führung eines Staates, von der vom Staat. Also so wahnsinnig in Russland anzugreifen, ist eh niemand. Ja, weil da gibt es diese alte Weise, dass die internationalen Beziehungen, Atommächte greifen einander nicht an. Weil am Ende weinen dann alle. Also da geht es nicht darum, dass Russland als Staat bedroht wurde, aber dass Herr Putin sich bedroht gefühlt hat, vor allem durch die eigene Bevölkerung, das halte ich für durchaus plausibel.
Na, da eigentlich als,
ist aber schon weit weg von der Neutralität.
Ja, um da nochmal wieder zurückzukommen. Eben, also ich fasse das jetzt trotzdem noch einmal irgendwie so unter vielleicht irgendwie einer gewissen Egozentrik zusammen. Ein Mitgrund für eben, so wie du es beschrieben hast, der hat sich Sorgen gemacht, ob er sich da an der Macht halten kann.
Ist nur eine These, entschuldige, dass ich unterbreche.
Genau.
Ich kann natürlich nicht in den Kopf von Herrn Putin hineinschauen.
Natürlich nicht, ja.
Es gibt diverse Experten, die glauben, das zu können. Ich glaube, dass da auch so ein paar Scharlatane dabei sind. Es gibt sicher Menschen, die ihn und um Welten besser kennen und einschätzen können als ich. Ich möchte nur sagen, das ist halt natürlich eine These, die ich persönlich für plausibel halte, was aber nicht heißt, das ist so. Das ist ja genau der Grund, warum wir alle so viel darüber diskutieren, weil man so viel nicht weiß. Wenn man, also wir zwei würden jetzt nicht lang diskutieren, ob 2 und 2 4 ist. Warum können wir da jetzt stundenlang noch weiterreden? Weil wir es eben nicht wissen. Plausible Thesen austauschen und dergleichen. Deswegen ist es nur wichtig zu sagen, ich sage nicht, das ist so, der hat das und das gedacht. Gibt Leute, die sagen das. Ich selber möchte mir das nicht anmaßen.
Ja, also es ist eine der vielen Thesen, genau, um auf der noch einmal quasi da nochmal anzuschließen. Weil du ja vorher gesagt hast, rechtlich gilt die österreichische Neutralität nur im militärischen Bereich sozusagen, aber eben nicht im wirtschaftlichen, nicht im politischen und in so vielen anderen Bereichen auch nicht. Was natürlich ja dann nicht davor schützt sozusagen, weil du das vorher auch als Beispiel gesagt hast, ob es da nicht vielleicht zum Beispiel eben Vergeltungsschläge für irgendwelche Äußerungen aus der österreichischen Politik zum
Beispiel gibt. Jedenfalls im Cyberbereich kann das sein, ja.
Genau. Genau, also im Cyberbereich zumindest, das finde ich irgendwie auch dann einen sehr spannenden Punkt. Hat da irgendwie, macht da irgendwie das, zumindest das österreichische Recht ein bisschen Halt oder muss es sich eigentlich der Weltpolitik da ein bisschen beugen? Weil
das Recht nicht, also das Recht ist eigentlich ausreichend, denke ich, über weite Strecken. Also einerseits haben wir die Neutralität ja nicht abgeschafft, keine Frage, aber wir haben sie zumindest verändert und angepasst aufgrund des EU-Beitritts. Und andererseits ist das gar nicht so sehr, also sehr oft sagen die Leute, wir brauchen neue Gesetze und dieses und jenes. Das ist ein ganz allgemeiner Trend, dass man immer, wenn es ein politisches Problem gibt, Paragraphen drauf schmeißen möchte. Es geht aber viel mehr darum, die Gesetze auch anzuwenden. Also wir haben jetzt schon, die Cyberabwehr ist sowohl Teil des Innenministeriums und fällt in den Zuständigkeitsbereich des Innenministeriums und genauso auch des Verteidigungsministeriums, was im Einzelfall natürlich auch Probleme aufwerfen kann, weil dann für einen und denselben Fall 2 bis 3 im Falle Österreichs unterschiedliche Institutionen zuständig sind, weil dann eben die Frage stellt, wenn es aus dem Inneren eine Bedrohung ist, ist das Innenministerium zuständig, wenn es eine Bedrohung von außen ist, dann ist wiederum das Verteidigungsministerium zuständig. Das heißt, im Cyberbereich könnte man auch einfach sagen, bündeln wir doch die Kräfte, weil in vielen heutigen Bedrohungen diese Trennung zwischen innen und außen gar nicht mehr geht. Das ist ja noch übrig aus einer Zeit, wo man gesagt hat, da rollt ein Panzer, übertrieben ausgedrückt, ein Panzer in unser Land von außen hinein. Bei Cyberangriffen, bei Desinformation kommt die Bedrohung ja viel stärker von innen, indem man Handlanger im Inneren hat, also Journalisten, die einem gewogen sind oder die man sogar selber bezahlt, die nach außen so tun, als wären sie objektive Journalisten und eigentlich verfolgen sie die Agenda vom Kreml. Bei Cyberangriffen, wo man sagt, das kann man von überall aus machen, das kann sogar von innerhalb Österreichs aus passieren, das ist nicht mehr so ein, das kommt von außen in dem Sinne. Also im virtuellen Raum greift ja diese Grenze innen und außen auch nicht mehr in der Form. Mhm. Dass man das neu denken muss und zum Beispiel sagen kann, okay, gerade im Cyberbereich Kräfte bündeln und einfach sagen, jeder Cyberangriff ist eine Bedrohung für innen und von außen und dementsprechend sollte man da jetzt nicht trennen zwischen Zuständigkeiten vom BMI und vom Verteidigungsministerium.
Wäre es da, also ich versuche das jetzt nur ganz kurz weiterzuspinnen, wäre es dann sinnvoll, vielleicht zum Beispiel ein Informationsministerium da irgendwie dafür zu,
ja, oder das neue aufzustellen? Oder eine gemeinsame Cyberabwehr zu schaffen, vielleicht auch eine europäische Cyberabwehr, weil man sagt, eben, das ist ja jetzt keine klassische, das ist ja keine EU-Armee, aber eine EU-weite Cyberverteidigung, da die Kräfte zu bündeln und so weiter. Also das, und das ist auch keine Frage der Neutralität im rechtlichen Sinne, wie du auch gesagt hast, sondern höchstens im politischen Sinne. Und da können wir uns durchaus auch die Frage stellen, gibt es Cyberneutralität? Müssen wir die Neutralität auf den Cyberbereich ausweiten, ja oder nein? Da würde ich mir eine Diskussion wünschen, vor allem auch mit mehr Experten, weil ich natürlich da auch alles, was angeht, Angriffe auf Computernetzwerke, natürlich ein Laie bin. Also da muss man aufpassen, gerade aus juristischer Sicht. Wir versuchen das rechtlich einzuhegen, was wir aber oft technisch nicht verstehen. Also das sind genau die Bereiche, da müssen die mit dem technischen Verständnis, mit denen, die sich ein bisschen mit Recht auskennen, Hand in Hand gehen. Ja. Weil sonst kommt irgendein Ballerwatsch raus, der sich faktisch nicht umsetzen lässt.
Das finde ich ein sehr schönes abschließendes Wort zum bisherigen Gespräch sozusagen. Ein Ballerwatsch hast du gesagt, gell? Ein Ballerwatsch
kommt da raus. Ja, das passt gut zu Österreich, zu manchen Bereichen des österreichischen Rechts.
Sehr schön. Ja, also ich merke, wir könnten da wahrscheinlich jetzt noch 3-4 Tage füllen mit der ganzen Diskussion, weil es gäbe da ja noch so viel mehr Themen zu besprechen. EU-Armee hast du angesprochen, wäre sicher auch spannend, da müsste man dann auch wieder relativ weit ausholen. Was da vielleicht auch ganz gut anschließt, noch eigentlich als abschließende themenbezogene Frage, also wenn es jetzt um die Zukunft geht, für mich persönlich ist so, wenn man sagt Cybersecurity, obwohl es ja sehr lange eigentlich auch schon Gegenwart ist, trotzdem noch etwas, was in der Zukunft vielleicht noch mehr Spielraum hat sozusagen, also da wird vielleicht noch mehr passieren, als bisher passiert ist, oder ja, wird vielleicht noch ein wichtigerer Punkt werden. Was erwartest du dir da? Wie natürlich hat niemand eine Glaskugel, in die er reinschauen kann und sich und die Zukunft voraussagen kann sozusagen. Aber wie glaubst du, geht diese Debatte über die Neutralität Österreichs weiter und vor allem auch vielleicht unter dem Standpunkt, wo du gesagt hast, du würdest dir gerne wünschen, dass es da auch vielleicht um die Cyberneutralität, dass man das ein bisschen mehr aufgreift?
Ich glaube, dass an der allgemeinen Neutralitätsdebatte sich bis auf Weiteres nichts verändern wird. Was jetzt auch nicht unbedingt schlimm ist, was ich mir wünschen würde, ist, dass man das Thema ernst nimmt und sagt, Neutralität ja, Beistrich, Abstand, aber richtig, Punkt. Was meine ich damit? Dass man nicht einfach sagt, wir sind neutral und deswegen brauchen wir kein Bundesheer, weil alle anderen um uns herum verteidigen uns eh und warum sollte uns wer was tun? Wir sind doch eh so harmlose Österreicher, die gerne in Grenzing mal einen Wein trinken und in Tirol Skifahren und so weiter. Also, dass man diese teilweise Naivität bzw. diese Passivität und dieses Desinteresse ablegt, weil Neutralität verlangt eigentlich, wie auch, was du anfangs vorgelesen hast, im Neutralitätsgesetz steht, dass man sie mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln auch verteidigt. Und das bedeutet, dass Österreich auch verteidigungsfähig sein muss. Das heißt einerseits ausreichendes Budget, aber nicht nur, sondern auch das Geld nicht nur draufwerfen, sondern auch darauf achten, dass das Geld richtig verwendet wird. Und das ist ein ganz neuralgischer Punkt, Wehrfähigkeit der Bevölkerung. Das heißt, wie viele Menschen würden denn einerseits im Falle eines Falles, ganz drastisch gesprochen, überhaupt Österreich wirklich mit der Waffe verteidigen? Und wie viele könnten das überhaupt? Also wenn ich jetzt an mich selbst denke, mein Wehrdienst ist bald 20 Jahre vorbei. Ich wurde zwar zum Sanitäter ausgebildet, ich wage aber zu behaupten, dass ich weder noch gut mit einer Waffe umgehen kann, noch allzu gut jemanden versorgen könnte, der verletzt ist. Warum? Weil ich seit damals in dem Bereich keine Ausbildung mehr gemacht habe und keine Wiederholungsübungen. Das heißt, der Milizbereich ist da ganz, ganz entscheidend. Da geht es nicht darum, dass man lauter Berufssoldaten hat, sondern dass Leute, die schon mal die Grundausbildung haben, dass man schaut, dass das nicht verloren geht durch regelmäßige Übungen. Mhm. Und das ist ja das zweite Problem, das war auch eine Frage damals, lange ist her, bei der Debatte rund um die Wehrpflicht und Abschaffung der Wehrpflicht, wenn man ein reines Berufsheer hat, dass das natürlich dann irgendwo in einer eigenen Welt lebt, soll aber eigentlich nah an der Gesellschaft sein, weil die Menschen sollen schon wissen, also leider, ich wünschte es wäre anders, aber leider Sicherheit gibt es nicht geschenkt. Und wenn man wirklich sicher sein will, muss man leider, ich wünschte es wäre anders, noch einmal, muss man leider auch was dafür tun. Also dass das Bewusstsein der Bevölkerung jetzt langsam wiederkommt, zu sagen, okay, nur einfach sagen, wir halten uns überall raus und alles passt und wird gut, ist halt leider zu wenig. Das heißt nicht, dass man jetzt übermilitarisieren muss, aber zumindest sich auch die Frage stellen muss, in welcher Welt leben wir, wie ist unser geopolitisches Umfeld und wenn wir friedliebend sind, ist das gut, aber wie friedliebend sind andere Staaten in unserer regionalen Nachbarschaft? Das würde ich mir einerseits wünschen. Also ich brauche jetzt keine x-te Debatte, die immer zum gleichen Ergebnis führt, ob wir zur NATO sollen. Das ist vollkommen unnötig, diese Debatte. Es sind Gedankenspiele. Man sieht, dass die Neutralität konsequent bei über 70% der Bevölkerung steht. Man sieht, dass keine politische Partei, keine von den großen politischen Parteien daran rütteln will. Insofern ist das eine akademische Debatte. Viel wichtiger wäre deswegen eine praktische Debatte. Wie leben wir die Neutralität? Wie viel Geld nehmen wir dafür? Wie geht die Bevölkerung damit um? Und welche Art von Bundesheer wollen wir und wie kommen wir dorthin? Sowohl Ausrüstung als auch Ausbildung als auch Organisation im Bundesheer selbst. Und in Bezug auf Cyberdebatte, die gibt es in der Form, glaube ich, noch nicht ausreichend. Ich glaube, dass da viel Potenzial ist, weil das Thema nicht so polarisiert. Weil der Cyberbereich ist nichts, was man angreifen kann. Da geht es nicht um Waffen, die durch unser Gebiet wandern oder um österreichische Soldaten, die auf einmal in anderen Ländern sind, sondern das ist ja eben immer noch ein virtueller Bereich, der aber reelle Auswirkungen haben kann. Und deswegen kann man diese Debatte aber um einiges einfacher führen, weil sie nicht so emotionsgeladen ist. Deswegen würde ich mir da eine wünschen, aber gleichzeitig ist der Grund, warum wir sie nicht führen, ja auch der, dass man sagt, eben, weil sie eben nicht emotionsgeladen ist. Damit macht man keine Schlagzeilen, damit kann man sich als Politiker nicht profilieren. Das kann man aber eben auch als Vorteil nutzen und sagen, gut, dann reden wir darüber, weil es eh nicht so polarisiert, aber trotzdem wichtig ist.
Also eigentlich sehr ausführlich und sehr, sehr, sehr gut zusammengefasst. Neutralität, aber richtig sozusagen. Ja, und abschließend, die Zeit verfliegt einfach immer so.
Wie lange reden wir denn schon?
Wir reden, also da sind wir bei circa einer Stunde.
Ja, ungefähr der Richtwert, glaube ich, wo genau. Leute dann spätestens aussteigen.
Genau. Ja, ich möchte da jetzt noch ein bisschen was zu dir, was mir einfach sehr gut gefallen hat, noch irgendwie aufgreifen. Du hast mir einmal gesagt, beziehungsweise ich habe es gelesen, du bist ein gescheiterter Basketballer, hast du gemeint. Das heißt, du hast irgendwie in jungen Jahren begonnen, Basketball zu spielen, oder wie?
Mit 11, glaube ich, war ich auf dem ersten Trainingslager. Was ich mich gar nicht laut sagen traue, weil ich so schlecht spiele, dass man sich denkt, Moment, der hat mit 11 angefangen und spielt so schlecht. Also ja, was ist da schief gelaufen, beziehungsweise wenn der so lange Basketball spielt und dann so schlecht spielt, was sagt das über andere Bereiche, wo er irgendwas tut, ja?
Ich kenne das sehr, sehr gut vom Fußballspielen. Ich spiele sehr, sehr lange schon Fußball und war früher auch im Vereinen. Und an manchen Tagen denke ich mir, es ist schön, wenn ich einmal den Ball überhaupt treffe. Also
ja. Nur weil man was oft macht, heißt das nicht, dass man es auch gut macht.
Ja. Wobei, also ich kann von dem, was ich jetzt mitbekommen habe und auch was ich alles gelesen habe, du machst so viele Dinge und ich muss einfach nochmal sagen, das hat überhaupt keine Aussagekraft über irgendwas anderes. Ich glaube, jeder, der mit dir jemals gearbeitet hat, wird das wahrscheinlich auch so bestätigen.
Hoffentlich, wäre ein schönes Kompliment.
Und das führt mich dann eigentlich auch weiter zu den, man könnte auch damit jetzt einfach eine Stunde verbringen, all das zu listen, was du in deinen jungen Jahren eigentlich schon gemacht hast. Unter anderem warst du ja zum Beispiel dann auch 3 Jahre als Journalist tätig bei Addendum also 2017 bis 2020. Das war kurz bevor du an der SFU begonnen hast,
oder? Genau, ja.
Und ganz aktuell, das ist, freut mich, dass ich, dass wir das noch reinbekommen haben, du hast eine neue Publikation. Und zwar befasst sie sich mit der Umwelt und den Strafen oder Umwelt und Strafe, Überlegungen zum Ökozid.
Und könnte man eine neue Folge aufnehmen jetzt, die auch mindestens eine Stunde dauert.
Dazu möchte ich dann auch noch sagen und euch ans Herz legen, es gibt eine Leseprobe auf der SFU-Website und ist gerade frisch erschienen. Ich glaube, du hast mir erzählt, das Veröffentlichungsdatum hat sich nach vorverlegt.
Ja, es ist schneller gegangen, als ich gedacht hätte, sagen wir so, ja.
Also erschienen im Edition Konturen Verlag in der Reihe Kanten. Ja, und da, soweit ich das irgendwie verstanden habe, nimmst du da aus der Perspektive, die dir als Menschenrechtler und vor allem auch der Vergleich Genozid, Ökozid, vielleicht da irgendwie diese historischen Vergleiche, aus dieser Perspektive greifst du da auf, was eigentlich momentan unser größtes Problem ist, wenn ich das richtig verstanden habe, nämlich der Klimawandel oder der Ökozid. Ja.
Genau, also Verbrechen gegen bzw. an der Umwelt. Ich fordere jetzt gar nicht so sehr, also weil das sicher auch kommen wird, oh mein Gott, was fordert der da? Sondern ich habe mehr versucht, diese Forderung, einen Straftatbestand auf internationaler Ebene zu schaffen, für beispielsweise großflächige Rodungen vom Regenwald, umfassende Zerstörung von Flüssen und dergleichen, dass man jetzt sagt, da sollte man eigentlich einen eigenen Straftatbestand dafür machen. Nicht, deswegen gleich vorweg, nicht um jetzt irgendeinen kleinen Bürgermeister oder einen kleinen Verwaltungsbeamten zu bestrafen, sondern da geht es wirklich um die höchste Ebene. Da geht es um Konzernbosse, Regierungschefs, Staatschefs, andere zuständige Minister. Also wirklich auf der höchsten Ebene zu sagen, wenn ihr das macht, ist das völkerrechtlich auch nicht okay. Und nicht nur für Staaten, sondern auch für diejenigen, die für Staaten handeln. Das war mir wichtig, mal das herauszuarbeiten, was ist der Gedanke dahinter, woher kommt das überhaupt? Ich halte den Vorschlag einfach als ein Symbol von Frust darüber, dass bei Thema Umweltschutz nicht viel weitergeht. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt primär darum geht, dass der sich in den nächsten 1-2 Jahren da durchsetzt und Teil vom Internationalen Strafgerichtshof wird, sondern es geht darum, mal grundsätzlich diese Idee aufzubringen, zu sagen, auch Individuen sind verantwortlich, weil hinter einem großen Konzern oder hinter einem großen Staat sind immer noch Menschen, die für diesen Staat oder diesen Konzern handeln. Und da ist die Brücke zum Genozid bzw. allgemein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen, da ist diese große Aussage, die noch vom Nürnberger Kriegsverbrechertribunal übrig ist, wo man auch gesagt hat, Verbrechen werden immer noch von Menschen begangen, weil Staaten sind abstrakte Einheiten, abstrakte Entitäten. Hinter dem nationalsozialistischen Deutschland standen Menschen, die handeln. Hinter jedem anderen verbrecherischen Staat stehen immer Menschen, die im Namen dieses Staats handeln. Und diesen Gedanken, die Ratio zu nehmen und sagen, das gilt dann auch für andere Arten von Verbrechen, weil BP, Shell und wie sie alle heißen oder eben einzelne Staaten mit viel zu hohen Emissionen oder die einfach so ihren Müll abladen oder abladen lassen in Weltmeeren, in Flüssen, das sind immer Individuen, die dahinter stehen und das zulassen oder fördern oder sogar anordnen. Und das ist eben dieser Grundgedanke, den ich da ein wenig erläutern wollte in diesem kleinen Büchlein. Und sehr hat mich gefreut, dass auch der Philipp Sainz, ein sehr bekannter Völkerrechtler, sehr aktiver Völkerrechtler, ein Vorwort geschrieben hat, weil er war auch Teil davon, dieser Gruppe, die diesen Tatbestand herausgearbeitet hat, der eben auch sagt, da geht es vor allem um die symbolische Ebene, weil Recht ist nicht nur das, was im Gesetz oder in einem Vertrag steht, sondern oft auch das, was wir für juristisch und damit auch moralisch gut befinden und was nicht.
Ja. Also ein sehr, sehr weitgreifende Publikation sozusagen, die sich ja mit sehr vielen verschiedenen Aspekten des Menschseins oder vielleicht auch der Straftaten und auch eben mit der juristischen Seite befasst und da vielleicht einen Überblick liefert. Oder
genau, so einen ersten Überblick. Ich habe mir dann beim Schreiben oft gedacht, ich könnte da jetzt überall nochmal 5 Seiten statt einer schreiben, aber dann wären es eben nicht 60, sondern 300 Seiten. Und in Seiten wie diesen, glaube ich, werden die kleineren Bücher eher gelesen und verstanden als die ganz dicken Wälzer, weil wir einfach uns da ein bisschen vielleicht vom Leseverhalten, also zumindest bei mir, ich merke es auch, wenn ich ein ganz dickes Buch in der Hand habe, frage ich mich dann schon doppelt und dreifach, will ich das jetzt wirklich von Anfang bis Ende lesen? Weil also eine vor ein paar Monaten verstorbene Ältere, also so alt war sie leider nicht, aber eine Freundin, die etwas älter ist als ich, hat damals gesagt, sie merkt, dass sie älter wird daran, dass sie bei jedem Buch genau überlegt, ob sie das von Anfang bis Ende lesen möchte. Und so habe ich mir gedacht, auch ein bisschen als Lehre daraus, dann mache ich ein kurzes, dass auch Menschen, die sorgsam mit ihrer Zeit umgehen, nicht sich denken nach 300 Seiten, was habe ich da jetzt gelesen, sondern wenn es ihnen nicht gefällt, sich denken, na gut, aber dafür war es auch nicht so lang.
Ja, also wunderbar. Da hier noch einmal eine große Empfehlung. Wie gesagt, es gibt eine Leseprobe auf der SFU-Website. Bitte einfach suchen unter Ralf Janik unter Umwelt und Strafe, Überlegungen zum Ökozid. Dann sage ich nochmal ganz herzlich danke, dass du dir die Zeit genommen hast und danke für die Erläuterungen.
Gerne, gerne und habe mich gefreut, da zu sein. Und jetzt werde ich diesen Mammut-Kugelhupf, der vor mir ist, endlich essen, weil ich wollte nicht während der Aufnahme essen, weil sonst hätte man meinen Schmatzen gehört. Das will doch keiner.
Also in diesem Sinne, Mahlzeit.